Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Bringe euch Grüße aus Osnabrück mit und freue mich, dass ich jetzt Gottes Wort euch verkünden darf. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Als Katharina und ich geheiratet haben, das geschah in einer wunderschönen Dorfkirche in Ostsachsen und die Hochzeit war Freitagnachmittag, ziemlich spät, 17 Uhr. Es war ungefähr die Jahreszeit. Es war also schon dunkel und es war wirklich wunderschön. 160 oder 180 Leute waren vor der Kirche und haben uns mit Kerzen dort empfangen genommen. Das Brautpaar, wir sind in der Kutsche hingefahren. Es war so richtig tolle Stimmung. Und dann war der Gottesdienst und dann kamen wir raus. Und die eine Hälfte, die kam wohlgelaunt und gut gestimmt heraus. Und die andere Hälfte der Gottesdienstgesellschaft, die war einfach nur erschüttert. Ja, einer, der konnte vorher meiner Frau gar nicht guten Tag sagen, der hat ja dann nicht guten Tag gesagt, der hat ja nicht gratuliert, der hat ja einfach nur gesagt, das war die schrecklichste Predigt, der schrecklichste Gottesdienst, den ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ihr könnt euch als junge Braut mal versuchen, da hineinzuversetzen, wie man sich dann fühlt. Was war passiert? Der Pfarrer hatte gewagt, in der Predigt das Wort Unterordnung zu verwenden. Er sprach von Unterordnung und Demut. Ja, sollte Liebe Demut sein? Ja, Jesus gibt uns ganz klar schon die Antwort alleine mit der Fußwaschung, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte. Ich habe euch das letzte Mal, als wir hier dieses Thema hatten, schon gesagt. Paulus beschreibt die Liebe nicht nur mit 15 Verben, also es ist eine aktive Sache, sondern diese Liste, Kapitel 13, Vers 4 bis 6, diese Liste der Kennzeichen der Liebe, sie ist umrahmt mit dem Thema Geduld, ja, seid geduldig, haltet aus, ja, und in der Mitte befinden sich dann fast nur Kennzeichen oder Eigenschaften, Verhaltensweisen der Demut. Paulus definiert Liebe als Demut, als Unterordnung. Und wie sieht jetzt diese Unterordnung konkret aus? Lasst uns mal darauf hören. Kapitel 13, 1. Korinther 13, Abvers 4. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Das sind 8 negative Definitionen der Liebe und die wollen wir jetzt miteinander durchgehen. Das erste ist also, die Liebe beneidet nicht. Das Wort lässt sich übersetzen mit einem starken Wunsch haben. In seiner negativen Form bedeutet es allerdings eben neidisch sein. Und für Neid gibt es ja 2 Arten. Das eine ist, dass man das haben will, was der andere hat. Und die andere noch niederträchtigere Form ist, dass man dem anderen das missgönnt, was er hat. Also zum Beispiel diese eine Mutter, die vor Salomo getreten ist, um sich mit der anderen Mutter gestritten hat wegen dem Kind. Und als dann Salomo gesagt hat, das Kind, gut, dann zerschneiden wir es in der Mitte, dann kriegt jeder einen Teil, sagte sie, okay, Hauptsache die bekommt es nicht. Dann soll es lieber tot sein. Das ist ein krasses Beispiel, aber Neid und Missgunst betreffen uns alle. Es gibt nämlich immer jemanden, der ein kleines bisschen besser ist als du. Der etwas Neueres hat, etwas mehr hat, etwas schöner ist, etwas besser kann. Vielleicht gibt es da sogar jemanden, der in dem Bereich, wo du selber gut bist, noch ein Stückchen besser ist als du. Ist dann besonders heftig. Und die erste Reaktion unseres Egos ist dann, Neid und oder Missgunst zu empfinden. Letztlich gönnen wir es dem anderen nicht. Das ist ja schon im Spiel so bei Kindern. Die lieben Spiele, auch den Wettkampf, aber sobald dann deutlich wird, dass man verliert, wollen sie es nicht mehr spielen. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Ja, den mögen immer alle. Keiner mag mich. Der sieht immer so gut aus. Und ich sehe überhaupt nicht gut aus. Der hat immer so gute Noten. Und ich habe, ja, meine Noten sind mir eigentlich nur peinlich. Ja. Der ist so schlau, der hat immer bessere Argumente, der hat immer eine Lösung, der hat nie Angst. Der gehört zu den Coolen. Der ist so musikalisch. Dem seine Frau, die kocht so gut. Warum kann ich nicht die Gesundheit haben, die diese Person hat? Immer bin ich krank. Und die haben immer ihre Freunde und ihre Familie und ich bin immer so einsam. Es gibt so viele Bereiche, wo uns der Neid oder die Missgunst packt. Und wisst ihr was? Das ist nicht harmlos. Ja? Das ist nicht nur einfach so ein Gedankenspiel, was ja keiner wissen muss. Es war des Menschen Neid auf Gott. Es war die Befürchtung, dass Gott ihm etwas missgönnte, was Adam und Eva zum Sündenfall führte. Es war der Neid Kains auf seinen Bruder Abel, der zum ersten Mord führte. Es war der Neid der Brüder von Josef, das dazu führte, ihn als Sklave zu verkaufen. Es war der Neid auf Daniel, der ihn in die Löwengrube gebracht hat. Es war der Neid des älteren Sohnes, der nicht eben zum Fest gehen wollte, obwohl der Jüngere doch endlich wieder nach Hause gekehrt ist. Nun, ihr kennt alle hoffentlich das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Das ist nicht nur einfach das 10. Gebot in einer Auflistung von 10 Geboten, sondern das fasst eigentlich nochmal alle anderen Gebote zusammen. Sündiges Begehren treibt uns nämlich dazu, jedes andere Gebot zu brechen. Wenn wir dieses Begehren, diese Gier, diesen Neid haben, dann verlangen wir nach etwas in dieser Welt mehr als nach Gott. Wir brechen die ersten 4 Gebote. Und wenn wir andere beneiden, dann treibt uns das meistens auch dazu, dass wir zwischenmenschlich, dass wir gegen andere sündigen. Wir brechen die letzten Gebote. Wenn Liebe jemanden sieht, der begabter, erfolgreicher, schöner, klüger, lockerer, humorvoller, reicher, geborgener, beliebter und gesegneter ist als man selbst, dann freut sie sich darüber. Sie wird niemals eifersüchtig oder neidisch. Nun, ich denke, dass wir uns oft auch an den Gaben anderer erfreuen und dass wir sie ihnen auch gönnen. Und dass wir vielleicht den anderen Personen gerade deshalb so sehr mögen, weil sie manche Sachen so gut kann. Aber wie oft ist dann dennoch der geheime Wunsch da, das wünsche ich für mich auch. Oder warum kann ich nicht so sein, wenigstens so ein bisschen. Versteht mich nicht falsch, man darf sich durchaus Dinge wünschen. Auch Christen dürfen sich Dinge wünschen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sollen sogar Sachen anstreben. Wir sollen uns Sachen wünschen. Aber wenn unsere Wünsche uns unzufrieden machen, undankbar gegenüber Gott, dann wird aus dem Wünschen eben ein Murren gegen Gott. Das ist das Problem. Und vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du dich nicht über die Gaben des anderen freust, sondern dass du dich von begabteren Menschen bedroht fühlst, dass du in ihnen einen Konkurrenten für dich siehst. Wenn der andere etwas besser kann, bedeutet das ja letztendlich, ich komme schlechter weg. Ich bin zum Beispiel sehr schön und es kommt auf einmal eine rein, die ist noch schöner als ich. Oh, was mache ich jetzt? Ich bin der Kräftigste. Alle im Arm drücken, fertig gemacht. Jetzt kommt einer rein, der ist noch kräftiger als ich. Jetzt kommt einer rein, der ist noch schlauer als ich. Der kann noch besser reden, der kann noch bessere Witze erzählen und was auch immer. Es wird zur Konkurrenz. Dahinter steckt ein Denken oder ein Denkmuster, was uns von Kindheit an eingeprägt wurde und was die ganze Gesellschaft um uns herum kennzeichnet. Und das Denkmuster sieht folgendermaßen aus: Du bist viel wert, weil du gute Leistung bringst. Du bist viel wert, weil du gute Leistung bringst. Ja, wir machen unser Selbstwertgefühl von unserem Ansehen oder Aussehen oder von unserer Leistung abhängig. Und wenn dann der andere in einem Bereich besser ist als ich, dann sinkt automatisch mein Wert. Und aus so einem Denken, aus so einem Denkmuster kann natürlich nur Neid und Missgunst entstehen. Liebe Geschwister, unser wahrer Wert ist nicht von unserer Leistung abgeleitet, sondern von unserem Schöpfer. So wie eine teure Geige, der Wert einer teuren Geige, der kommt auch nicht von sich selbst her, sondern von, wer hat sie gebaut, ja, vom Geigenbauer. Unser wahrer Wert wird abgeleitet von unserem Schöpfer. Und unser wahrer Wert als Kinder Gottes kommt ausschließlich von unserer Beziehung zu Gott. Wir sind Kinder Gottes und Geschwister im Glauben. Und damit sind wir Glieder am Leib Christi. Wir sind Glieder am Leib Christi. Wir sind keine Konkurrenten. Kennt ihr dieses Lied von Manfred Siebald? Gut, dass wir einander haben, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Das ist ein wunderbarer Text. Alles, was wir haben, sind Gaben. Es sind keine Errungenschaften, kein Maßstab jetzt für schlechter, würdig, unwürdig und so weiter. Christus ist unser Haupt. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann werden alle mit geehrt. Dann freuen sich alle mit, dann ist es gut für alle. Wenn einer etwas mehr hat, etwas begabter ist als ich, dann kann ich mich freuen, weil ja der andere ein Segenskanal Gottes für mich ist. Er ist ja im Glied, am selben Leib. Er ist ein Segenskanal für mich. Ist doch wunderbar, wenn er begabt ist, wenn er besser ist als ich. Das bedeutet Segen für mich und natürlich auch umgekehrt, ich darf ein Segenskanal für andere sein. Und ich denke, wir brauchen diese demütige Sicht auf uns als ein Teil des Leibes. Und diese Demut wird den Neid und die Missgunst verhindern und wahre Freude am Nächsten bewirken. Wenn du liebst, beneidest du nicht. Im Gegenteil, du freust dich über den Erfolg des anderen, selbst wenn er deinem eigenen Erfolg entgegenwirkt. Und andersherum gilt auch, wenn ein liebender Mensch erfolgreich ist, dann prahlt er damit nicht. Damit kommen wir zu dieser nächsten Eigenschaft. Liebe prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Das ist der zweite Punkt. Liebe prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Ihr wisst ja, dass man fast mit jeder Sache im Leben prahlen kann. Man kann mit allem kokettieren, man kann alles zur Schau stellen, selbst seine Demut und Bescheidenheit. Nach dem Motto, ich habe neulich ein Buch geschrieben, die zwei demütigsten Menschen der Welt und wie ich den anderen kennenlernte. Also man kann mit allem, selbst mit seinem Leid kann man prahlen. Neid ist der Wunsch nach dem, was der andere hat. Prahlerei ist der Versuch, den anderen neidisch zu machen auf das, was man selbst hat. Prahlerei ist ein Ausdruck unseres Stolzes. Und Stolz ist die Grundsünde in jeder Sünde. Prahlerei, ob das jetzt wirklich in Worten geschieht oder nur in unseren Gedanken, stellt uns an den ersten Platz und damit erniedrigt es automatisch den anderen. Und Prahlerei ist umso schlimmer, da wir doch alles, was wir haben, von Gott empfangen haben. Und darum geht diese Prahlerei meistens in Aufblähen über. Und Aufblähen, das bedeutet, arrogant zu sein, überheblich zu sein. Das war das Problem der Korinther. Paulus hat die Korinther, die sich sehr ernst ermahnen müssen, gerade mit diesem Brief, die haben sich also auf alles Mögliche etwas eingebildet, ja, auf bestimmte Lehrer, die sie hatten. Und mein Lehrer oder mein Apostel, der hat viel mehr drauf als der, den du so gut findest. Oder auf ihre Gaben oder auf Erkenntnisse oder auf ihre christliche Freiheit haben sie sich viel eingebildet. Er schrieb ihnen dann Kapitel 4, Vers 6, damit ihr an uns lernt, in euren Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Die Korinther, die waren in ihrem Stolz so abgestumpft, dass sie dachten, dass sie Freiheit hätten, zum Beispiel auf Götzendienst feiern zu gehen. ja, ich mache ja nicht wirklich Götzendienst, ich will nur das gute Essen dort essen. Die waren so abgestumpft in ihrem Stolz, dass sie sagten, ja, wir können Sexualität frei ausleben. Da gab es einen, der war mit der zweiten Frau seines Vaters, hatte der ein Liebesverhältnis. Das war okay in der Gemeinde, dort ging ziemlich alles. Ich denke, wir kennen das auch aus unserem Leben, dass Stolz immer zu Sünden führt, zu weiteren Sünden führt. Ja, bei mir läuft alles so gut, dann kann ich mir auch jenes und dieses und jenes erlauben. Ich stehe nicht in der Gefahr, auf den falschen Weg zu kommen oder in die Sünde zu tappen. Ja? Mich nimmt das nicht gefangen. Ich kann das machen. Ich kann diese Filme oder Serien oder Seiten ruhig ansehen. Ich kann das ruhig trinken. Ich kann das ruhig rauchen und was auch sonst noch immer. Ich vertrage das. Ich schaffe das. Und vielleicht ist das mehr so ein Ding der Männer, sich aufzublähen. Sich viel auf sich einzubilden. Sehr von sich überzeugt zu sein. Ich war mal mit ein paar Cousins von mir und einem Freund in Amerika in so einem Camp. Wir haben dort einen größeren Pavillon gebaut, weil wir halt Deutsche waren und Handwerker waren. Da sollten wir dort irgendwas bauen. Und das ging auch ganz gut, aber wir haben uns jeden Tag gestritten. Dort bei der Baustelle, wie wir es bauen. So. Jeden Tag Streit. Und mitten in dieser Zeit, wo wir dort waren, gab es eine Männerfreizeit. Ihr müsst euch vorstellen, 300 Männer saßen dort im Freien. Wir haben gesungen, es war herrlich und dann kam dieser Redner und sagte, Leute, wir Männer, wir haben vor allen Dingen zwei Probleme oder zwei Bereiche, die uns schwerfallen. Den ersten habe ich vergessen, aber der zweite war Demut. Und wir so, Ja gut, schaut mal nach rechts. Wir schauen nach rechts so auf die Männer, die da waren. Ich sah halt meine Freunde da, meine Cousins. Und schaut mal nach links. Wisst ihr, warum ihr ein Problem mit Demut habt, ihr Männer? Weil ihr wisst, dass ihr alles besser könnt als die anderen. Und wir gucken uns an und sagen, ja, genau das war das Problem. Ja. Wisst ihr was? Demut, das bedeutet nicht nur, dass man nicht größer von sich denkt, als man ist, sondern wörtlich übersetzt heißt Demut sogar, dass man geringer von sich denkt. Gering von sich denken, das ist Demut. Von Herzen bescheiden und dankbar sein, also zufrieden sein mit der Situation, in der man ist, mit den Gaben, mit den Aufgaben, die Gott einem gegeben hat. Ganz einfach, weil man zufrieden in Christus ist, weil man weiß, dass ich in Christus alles habe. Und weil ich weiß, dass Christus für mich eintritt. Ich meine, überlegt euch mal, Christus, der König, der diese Welt regiert, dem alle dienen müssen, auch alle Regierungen, auch alle Mächtigen. Alle müssen ihm dienen. Der mit seinem Wort schaffen kann und mit seinem Wort herrscht. Dieser König der Welt hat sich erniedrigt. Er ist den Weg der Erniedrigung gegangen bis ans Kreuz. Und genau dadurch, weil er sich erniedrigt hat, hat er Großes bewirkt. Ich weiß nicht, ob ihr William Carey kennt, der wird oft als Vater der modernen Mission bezeichnet. Das war ein ziemlich schlichter, einfacher Mann, aber ein brillanter Linguist, also der konnte einfach Sprachen. Ja? Der hat dann die Bibel übersetzt in nicht weniger als 34 Sprachen und Dialekte. Also ich habe schon Probleme mit Deutsch, der hat 34 Sprachen und Dialekte. Und er wuchs in einem sehr einfachen Zuhause in England auf, musste dann als junger Mann auch als Schuster arbeiten, um sich überhaupt durchzuschlagen. Und in Indien war er dann später eben als Missionar und wurde dort öfters aufgrund seiner niederen Herkunft belächelt und verspottet. Auf einer Dinnerparty war er dann eingeladen, da war so ein reicher Snob und der sagte dann so, jetzt verstehe, Herr Carey, Sie haben also als Schuhmacher gearbeitet. Und er sagte, nee, Entschuldigung, ich habe nicht als Schuhmacher gearbeitet, ich habe Schuhe nur repariert. Ja, ich war nur bei Mr. Minute. Wenn du liebst, dann geht es dir nicht um dich, um deinen Ruf, um dein Ansehen, um deine Ehre. Es geht dir um den anderen. Und vor allem geht es dir um Christus. Bevor Jesus kam und dann anfing zu predigen und alle Massen ihm nachliefen, da gab es einen anderen großen Prediger, zu dem alle gingen. Das war Johannes der Täufer. Und hatte viele Jünger und die freuten sich, wow, es kommen immer mehr. Aber dann kam auf einmal Jesus und dann hatte der immer mehr Jünger und immer mehr Anhänger. Und dann kamen sie dann zu Johannes und sagten, Mensch, ist das nicht irgendwie komisch oder ist das gut? Ich meine, die wandern alle ab. Jesus ist viel berühmter jetzt als du. Und was hat Johannes der Täufer gesagt? Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das muss unsere Einstellung sein. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Liebe ist nicht unanständig. Liebe ist nicht unanständig. Dieses Wort, das kann sich auf sexuell unmoralisches Verhalten oder einfach nur auf Unfreundlichkeit, so unanständige Handlungsweisen, so fehlende Manieren beziehen. Ein Mensch, der unachtsam ist, dominant, ungehobelt. Einer, der ich fixiert ist und dem es einfach egal ist, wie der andere sich fühlt, wie es auf ihn wirkt, wie es ihm geht. Und der Korintherbrief war genau ja, voll von solchen Beispielen. Bis hin zum Abendmahl ließen es die Korinther am nötigsten Anstand fehlen. Er schreibt in Kapitel 11, Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Also jeder versuchte, den anderen zu übertreffen. Selbst mit den Gaben, die sie von Gott bekommen haben. Da waren manche, die hatten die Sprachengabe, konnten in Zungen reden. Und die sprachen und sangen alle irgendwie durcheinander. Paulus musste sie ermahnen. Leute, das bitte einer nach dem anderen. Es geht doch hier nicht um einen Konkurrenzkampf. Also wer liebt, der achtet auf den anderen. Er achtet auch auf die gegebene Ordnung und Tradition. Er achtet darauf, wie das, was er sagt und tut, auf andere wirkt. Und er versucht eben keinen Anstoß zu geben, jedenfalls keinen Anstoß gegen den Glauben. In den Kapiteln 8 bis 10 im Korintherbrief, da behandelt Paulus ja die Freiheit, die christliche Freiheit, die wir haben. Und da macht er immer wieder deutlich, unsere Freiheit, die wird nicht eingeschränkt durch Gesetze, aber durch die Liebe. Und ihr könnt es so zusammenfassen, die Grundregel für euer Handeln. Unser Handeln darf nicht von der Frage entschieden werden, wie weit darf ich gehen als Christ? Sondern, was dient dem anderen? Was dient dem anderen? Und ihr merkt, ja, wir überlegen ganz oft, was kann ich noch als Christ alles tun? Wie weit darf ich gehen? Nein, das sollte gar nicht unsere Frage sein. Unsere Frage sollte immer sein, was dient dem anderen? Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist der nächste Punkt. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Liebe ist nicht mit den eigenen Dingen beschäftigt, sondern mit den Dingen anderer. Paulus schreibt das im Philipperbrief 2, Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also Gott gibt dir Geld und Besitz, Zeit, Kraft, Gaben und Segen. Und du überlegst dir, was du davon für Gott abgeben kannst, anstatt wie viel du von dem, was Gott dir als Verwalter anvertraut hast, du für dich verwenden darfst. Merkt, das ist wieder so die grundsätzliche Gedankeneinstellung. Ja, wenn es in meinem Terminplan passt, dann kann ich mich natürlich auch mal um andere kümmern. Wenn ich Geld übrig habe, dann gebe ich es auch gern Bedürftigen. Wenn ich im Vorteil bin, dann kann ich mich auch anderen widmen. Ich weiß, wir haben alle nur begrenzte Kräfte und Möglichkeiten. Und wir müssen mit unseren Kräften und Möglichkeiten haushalten. Aber welche Rolle spielt dabei unser Ich, mein eigenes Wohlbefinden? Und welche Rolle der andere oder die Gemeinde oder Christus? Und wenn wir auf Christus schauen, dann sehen wir wieder, er hat sich aufgeopfert, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat sich hingegeben, um uns Verlorene zu retten. Was für ein Heiland. Und nicht das Seine zu suchen, na, wie soll das gehen? Nur durch Demut. Nur indem man gering von sich denkt und sich selbst zurücknimmt und entsprechend hoch vom anderen denkt und ihm dienen will, auch wenn der andere es nicht verdient hat. Das führt uns zum fünften Punkt. Liebe lässt sich nicht erbittern. Liebe lässt sich nicht erbittern. Und dieses Wort erbittern, das kann man auch übersetzen mit Ärger hervorrufen, aufgebracht, erzürnt sein. Und auch hier gibt es ja einen gerechten Zorn. Ja, wenn Gott oder Christus angegriffen werden oder wenn Unmoral und Unrecht geschieht, Paulus sagt es dann auch deutlich, die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Aber hier geht es darum, wie wir reagieren, wenn wir persönlich beleidigt oder angegriffen werden. Darum geht es hier. Wenn wir persönlich beleidigt oder angegriffen werden, wenn wir uns unfair behandelt fühlen oder gar wenn wir denken oder meinen, dass jemand uns unser Recht nicht zugesteht. Ja, sei es, dass er uns die Vorfahrt nimmt oder sich vordrängelt in der Warteschlange. Welche Gefühle kommen denn in dir hoch, wenn das passiert? Was fühlst du, wenn da jemand sich vordrängelt, während du schon so lange angestanden hast? Wahrscheinlich wirkt es in dir Sanftmut und Geduld, aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann ist es eher Zorn und Wut. Und wenn das dann immer wieder passiert, dass man immer wieder verletzt wird, dann kann das auch zu Verbitterung führen. Ja, immer ich. Und was bewirkt denn letztendlich Verbitterung in uns? Ist es wirklich die Sünde, die Verletzung, die ich immer wieder erfahre? Nein, die Verbitterung in mir, die bewirkt etwas anderes, nämlich, dass ich die Sünde nicht vergebe. Und damit kommen wir zum sechsten Punkt. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das Heilmittel gegen Ärger und Verbitterung, das ist eben nicht, dass man sich mal Luft macht oder dass ich endlich Recht bekomme, dass ich endlich an der Reihe bin, sondern das Heilmittel gegen Verbitterung, das ist gütig sein. Das bedeutet, dass man den anderen das Böse und Unfaire und das Unrecht, was einem andere zufügen, nicht zurechnet. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und dieses Wort zurechnen, das kommt, das ist ein Ausdruck eigentlich aus der Buchhaltung. Man könnte es auch mit Buchführen übersetzen. Also ihr kennt das hoffentlich oder manche kennt es. Alles wird genau aufgezeichnet, damit man nichts vergisst. Damit man immer, wenn es nötig ist, wenn die Kontrolle kommt, an die Information herankommt. Damit man einmal alles den anderen nochmal vorrechnen kann. Und das ist im Geschäftsleben wirklich unabdingbar. Aber im persönlichen Leben, in unseren Beziehungen, ist es zerstörerisch. Buchführen über die Vergehen und Fehler der anderen bei mir, das ist wirklich der beste Weg zu dauerhafter Unzufriedenheit und Verbitterung. Was passiert denn dann? Bei jeder neuen Sache, die da jetzt vorfällt, erscheint alles andere, was vorher vorgefallen ist, vor meinem inneren Auge auch. Ja, wenn man sich streitet, wird alles wieder mit aufgewärmt. Aus einer Kleinigkeit, wirklich nur wenig passiert, wird auf einmal ein ausgewachsener Streit. Und dann sind sehr beliebt solche verallgemeinernden Formulierungen wie du immer oder du nie. Ich könnte voller Liebe und Freundlichkeit sagen, Schatz, ich bin echt erschöpft. Bitte hilf mir. Du machst nie einen Finger krumm. Ich fühle mich einsam, ich vermisse dich. Du kommst immer zu spät. Und ich glaube, hier stehen öfter die Frauen in Gefahr, Buch zu führen und nicht zu vergessen. Denn Frauen merken sich nicht nur gut, was passiert ist, sondern die speichern auch die Gefühle mit ab. Und wenn dann wieder so eine Sache passiert, dann kommt nicht nur die Erinnerung an die Information auch, sondern auch die Gefühle steigen mit hoch. Wie schlecht habe ich mich damals gefühlt? Auch das kommt mit hoch. Vielleicht sitzen beide beim Fernsehabend und der Mann sagt, du Schatz, also die Scarlett Johansson, die ist wirklich eine gute Schauspielerin. Und 3 Jahre später ist der Hackbraten ein bisschen fad. Schatz, kannst du mir vielleicht mal das Salz rüberreichen? Wenn dir mein Essen nicht passt, dann geh doch gleich zu deiner Scarlett Johansson und lass dich von ihr bekochen. Also, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Buch führen bedeutet, immer auf den passenden Moment zu warten, wenn man abrechnen kann. Ja, wenn der andere sich mal so richtig was geleistet hat, dann kann ich mal alles auspacken. Oder wenn man vielleicht selbst kritisiert wird, dann ist man gewappnet für diesen Moment. Ach, du hast da ein Problem bei mir? Jetzt pass mal auf, was ich hier habe und was bei dir alles nicht stimmt. Da können wir ja mal abrechnen hier. Ein Theologe schrieb dazu, ist es fair, an einer schmerzlichen Vergangenheit festzuhängen? Ist es fair, immer wieder von derselben alten Verletzung niedergeschmettert zu werden? Vergeltungsdrang ist so, als würden sie sich ein Video in den Kopf einpflanzen lassen, das sich nicht abstellen lässt und deshalb pausenlos und unablässig abgespielt wird und jedes Mal, wenn sie es ansehen, tut es wieder weh. Zu vergeben bedeutet dieses Video schmerzlicher Erinnerungen abzuschalten. Wenn sie vergeben, macht sie das frei. Vergebung ist die einzige Möglichkeit, den Kreislauf des Schmerzes in ihrer Erinnerung zu durchbrechen. Vergebung bedeutet nicht mehr zuzulassen, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, sie heute lenkt. Liebe vergibt alles, sagt Paulus dann im Vers 7. Wenn Dinge, die nicht in Ordnung waren, geschehen sind, klar soll man versuchen, sie in Ordnung zu bringen. Liebe ist nicht so, dass die Probleme nicht anspricht. Im Gegenteil. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Aber aus Liebe solltest du nie das Böse zurechnen und Buch führen. Und wisst ihr, was interessant ist? Dasselbe Wort, dieses Buch führen, das wird im Neuen Testament auch für Gottes Begnadigung derjenigen verwendet, die an Jesus glauben. Zum Beispiel Römer 4, Vers 8. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Oder 2. Korinther 5, Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Ich habe ja sehr viele Cousins, aber einen Cousin habe ich, mit dem habe ich viel in meiner Kindheit Zeit verbracht, weil der ist genauso alt wie ich. Ne, von über 40 Cousins, einer ist in meinem Alter, mit dem habe ich natürlich viel gemacht. Und der hat ein super Gedächtnis. Das ist so wie so ein Elefant. Der sieht auch ein bisschen so, also der ist groß und kräftig, aber der hat dieses Elefantengedächtnis. Wenn wir uns treffen, ich mache irgendeinen Spruch, ich sage irgendwas, dann kommt der jedes Mal eine Geschichte aus unserer Kindheit, die ich schon lange vergessen habe. Was das soll ich gesagt haben? Der hat sich alles gemerkt. Kennt vielleicht auch solche Leute, die können sich einfach alles merken. Nun wisst ihr was? Gott sieht nicht nur jede deiner sündigen Taten und deiner sündigen Worte und deiner sündigen Gedanken. Gott hat ein vollkommenes Gedächtnis. Er vergisst nichts. Er weiß immer alles. Und noch etwas kommt dazu. Jede deiner Sünden, auch deiner klitzekleinsten Sünden, ist immer auch gegen Gott gerichtet. Es ist nicht nur so, dass du ein Problem mit deinen Mitmenschen hast. Jede deiner Sünden ist gegen Gott gerichtet. Und er kennt sie alle. Und wisst ihr, was Gott damit macht? Er rechnet diese Sünden seinem eigenen Sohn zu. Und Christus ist dafür ans Kreuz gegangen. Und sein Blut reinigt uns von unseren Sünden. Und jetzt ist es so, dass Gott immer noch Buch über uns führt. Aber das ist nicht das Buch unserer Vergehen, sondern das nennt sich das Buch des Lebens. Und in diesem Buch des Lebens gibt es nur eine Eintragung hinter deinem Namen. Gerechtfertigt. Wisst ihr, ich weiß, auch Liebe vergisst nicht alles. Es fallen Sachen vor und auch wenn sie bereinigt worden sind, man vergisst es nicht. So vergeben und vergessen, vergeben, ja, vergessen ist manchmal schwer. Und oftmals kommen dann diese schlechten Erinnerungen hoch. Und wisst ihr, was wir dann machen müssen? Erneut vergeben. Ärger und Bitterkeit verwendet jede neue Sünde, um das Feuer der Rache in Gang zu halten. Das ist so wie, ja, gib mir ein neues Scheitholz, ich hau's gleich in den Ofen mit rein, damit das Feuer brennt. Aber Liebe ist wie ein Ozean, in dem jeder Funken des Unrechts sofort ausgelöscht wird. Und wenn Gott unsere vielen Sünden völlig auslöscht, völlig ausradiert, der wirklich jede einzelne Sünde deines Lebens kennt, wenn Gott das so macht, wie viel mehr sollten wir einander Unrecht vergeben und vergessen? Denkt an den barmherzigen, an den unbarmherzigen Knecht, von dem wir heute in der Lesung gehört haben. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und wenn wir so lieben wollen, dann müssen wir demütig werden. Und wenn wir demütig werden wollen, dann müssen wir zerbrechen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Psalm 51. Es geht da nicht darum, dass wir völlig zugrunde gehen, ja? Dass wir leiblich oder gar geistlich Schaden nehmen. Hier geht es darum, dass unser Stolz zerbricht. Und unser Stolz zerbricht, wenn wir unsere Sünde erkennen. Und unsere Sünde erkennen wir, wenn wir Gott erkennen. Und Gott erkennen wir, wenn wir aufs Kreuz sehen, weil dort Gott uns seine Liebe und Demut und Heiligkeit und Barmherzigkeit zeigt und schenkt, weil er dort unsere Sünde auslöscht und weil er von dort uns seine Gerechtigkeit schenkt. Amen.